Entscheidenden längst getroffen worden ist. Wir sollten nämlich noch nie am Hafen zusammenleben, zusammenbleiben und eigentlich schon lange weg sein.
Dass wir noch da sind, liegt unter anderem daran, dass wir auf ihre militärische Provokation bei der Bauwagenräumung am 26.05.1989 nicht eingegangen sind. An diesem Tag haben etwa 3000 Bullen 10 Stunden lang versucht, uns zu Reaktionen zu zwingen, die eine Räumung nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz ermöglicht hätte. Die Abrissbirne stand auf dem Heiligen Geistfeld bereit. In einer geheimen Sitzung, an der unter anderem Foscherau, Innensenator Hackmann und SPD-Fraktionschef Busse teilgenommen haben, wurde dieser Räumungs- und Abrisseinsatz bis ins Detail ausgeklügelt. An diesem Tag sollte ihr Problem Hafenstraße schnell und endgültig gelöst werden. Sie wollten ihr lang ersehntes Ziel auf diese Weise erreichen, weil ihnen der gerichtliche Weg zu langwierig und der Ausgang zu ungewiss erschien. Das geht auch aus dem jetzt veröffentlichten Gesprächsprotokoll dieser Geheimsitzung hervor. Dass sie dieses Ziel, Räumung und Abriss, an diesem Tag nicht erreicht haben, bedeutet für den Senat eine schwerwiegende Niederlage. Jetzt sollen die Gerichte die Grundlage für die Räumung schaffen.
So oder ähnlich läuft das auch gegen andere Häusergruppen in der Stadt, wie jetzt gegen die Sommerhuderstraße und die Lama. Nicht nur hier in Hamburg soll es keine selbstbestimmten Räume für die Menschen geben. Die großen Kapitalgruppen und ihre Organisationen bestimmen stattdessen immer tiefgreifender, was läuft. Sie wollen alle Ecken und Kanten, die sich ihrer Maschine entgegenstellen, schleifen. In ihrem Auftrag handelt dann auch die Räumungsmafia der Hamburger Behörden. Jeder Politiker und Behördenmitarbeiter, der sich dem verschließt, kann seine Karriere wohl an den Nagel hängen. Sie können ihre Machenschaften aber nur so lange durchziehen, wie sie es schaffen, den Konflikt, der hier zwischen oben und unten läuft, zu verschleiern und zu entpolitisieren.
Mai 1990. Razzia in der Hafenstraße.
Neulich, 6 Uhr früh, betritt man mir die Tür ein. Ich spring aus dem Bett. Da stürmt die Polizei rein. Los, stellen sich an die Wand. Man hat sie erkannt. Ein Nachbar rief uns an. Sie sind ein Sympathisant.
Circa 3000 Beamte und Beamtinnen vom Bundesgrenzschutz, Bereitschaftspolizei und mobilen Einsatzkommando fuhren am Dienstag unter Begleitung von Bundesanwaltschaft und Bundes- und Landeskriminalamt an den Häusern vor, um ohne Ankündigung, ohne Vorlage von Durchsuchungsbeschlüssen in die Häuser einzudringen.
Offizieller Grund dafür war die Fahndung nach Karl-Heinz Gerum und Corinna Kammermeier, die nach § 129a Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gesucht werden und die früher in der Hafenstraße gewohnt haben. Außerdem lagen Durchsuchungsbeschlüsse für weitere 13 Zimmer vor. Die Durchsuchungen beschränkten sich aber nicht auf die genannten Räume, sondern außerdem wurden sämtliche Wohnungen, Keller und Dachböden durchgekämmt.
Sie legten von allen Wohnungen genaueste Grundrissskizzen an, verzeichneten alle gefundenen Gegenstände auf Millimeterpapier, fotografierten alles, angefangen von sanitären Anlagen über einzelne Zimmer bis hin zu persönlichen Aufzeichnungen ab und ordneten Personen entsprechenden Zimmern zu. Während in einigen Wohnungen ihr Interesse vermeintlichem Diebesgut galt, fahndeten sie in anderen nach Schriftmaterialien zu bestimmten politischen Themen, Diskussionspapier und so weiter.
Diese Durchsuchung lieferte ihnen natürlich nicht die gesuchten Personen, und das wussten sie vorher auch ganz genau, gab ihnen jedoch präzisen Einblick in die örtlichen Gegebenheiten sowie in bestehende soziale Strukturen. Nachdem klar ist, dass die Fahndung nach Karl-Heinz Gerum und Corinna Kammermeier nur als Vorwand diente, drängt sich die Vermutung auf, dass diese ganze Aktion nur ein Ziel hat: die Bewohner und Bewohnerinnen der Hafenstraße auf allen Ebenen zu kriminalisieren und so ein Konglomerat aus politisch motivierten Gewalttätern oder Terroristen, aus Kleinkriminellen, aus Drogenabhängigen und Dealern zu konstruieren, um ihre Räumungsabsichten in jeder Richtung voranzutreiben.
Und daraus lässt sich eine weitere Frage ableiten. War der Einsatz die Vorbereitung darauf, dass der Senat seine Räumungsabsichten an die Bundesanwaltschaft abgibt, wenn feststeht, dass die Räumung auf zivilrechtlicher Ebene nicht durchzusetzen ist? Der zivilrechtliche Weg zur Räumung der Häuser scheint zu umständlich. Die Bundesanwaltschaft wird eingeschaltet und der Gesinnungsparagraf 129a ist Allheilmittel, das jetzt angewendet wird, um auf der strafrechtlichen Schiene eine Räumung vorzubereiten. Personen und Gruppen werden so verfolgt und sollen in die Knäste abwandern. Dieses Rezept wurde bereits in der Düsseldorfer Kiefernstraße angewendet, wo immer mehr Bewohner und Bewohnerinnen wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt wurden. Neben der Kriminalisierung einzelner Personen sowie dem Suchen nach Objekten von Kleinkriminalität drängt sich der Verdacht nach einem weiteren Ziel auf: die Ausforschung von politischen und sozialen Strukturen innerhalb der Hafenstraße und überall dort, wo sich politischer Widerstand regt.
Lesung aus dem Stern vom 20. September 1990. Der Stern hatte aufgedeckt, dass bei einer Durchsuchung der Hafenstraßenhäuser Stadtpläne mit geheimen Einzeichnungen gefunden worden sind, die belegen, dass Bundeskanzler Helmut Kohl und Daimler-Benz-Chef Edzard Reuter für Attentate ausgespäht wurden. Der Sternbericht hat auch den politischen Streit um die Hafenstraße wieder angeheizt. In Bonn sind die Sicherheitsvorkehrungen drastisch verschärft worden. Aus Angst vor Sprengfallen vermeidet Helmut Kohl nach Möglichkeit Autofahrten. Sicherlich, nicht alle der rund 100 Hafenstraßenbewohner sind autonome Straßenkämpfer oder RAF-Sympathisanten. Aber die Hafenstraße ist einer der wichtigsten Stützpunkte der Rote Armee-Fraktion in der ganzen Bundesrepublik. Mindestens 10 Mitglieder des engsten Hafenstraßenumfeldes leben nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden dort. Weitere 40 gehen ein und aus. Es sind nicht nur Sympathisanten, viele sind persönlich an RAF-Aktivitäten beteiligt. Davon waren Bundesanwaltschaft und Polizei schon vor dem Auffinden der markierten Stadtpläne überzeugt. Für die Terrorismusexperten war nunmehr klar, das sind keine Zufälle mehr. Eine Gruppe von RAF-Anhängern, davon allein 9 in der Hafenstraße wohnhaft, bereitet durch Kennzeichendiebstähle und Ausspähungen offensichtlich ganz konkret Terroranschläge vor. Als die Festnahme von Latki und Dahlke publik wurde, versteckten sich Gerum und Kammermeier bei Gerums Eltern in Bad Pyrmont. Zielfahnder des BKA schauten sich dort zwar um, konnten die beiden aber nicht entdecken. Die Polizei rückte am 15. Mai mit monatelanger Verspätung, dafür aber mit 2200 Mann in der Hafenstraße an, um nach den Flüchtigen und nach Beweismaterial zu suchen. Im Erdgeschoss und Keller des Hauses Hafenstraße 110 stießen die Fahnder auf eine Wohnung, die nach Meinung der Bundesanwaltschaft eine Schaltzentrale der RAF war. Sie hatte eine eigene Innentreppe, 4 getrennte Ausgänge, ein Fotolabor, eine Werkstatt und ein Büro. Neben einem Scanner zum Abhören des Polizeifunks, einer Funkanlage und einem Farbkopierer fanden die Beamten einen Computer mit zahlreichen verschlüsselten Disketten. In dieser Wohnung und im Haus Hafenstraße 116, wo sich die Volksküche der Bewohner befindet, stellte die Polizei auch Berge von Papieren sicher. Darunter einen Sack mit mehr als 100 Stadtplänen, die Gerum und Kammermeier auf ihrer Flucht offensichtlich dort abgestellt hatten. In der BKA-Abteilung Terrorismus machte sich eine 25-köpfige Sonderkommission daran, die Disketten zu entschlüsseln, fand aber keine aufschlussreichen Informationen. Die Stadtpläne hatte man zunächst durchgeblättert, ohne stutzig zu werden. Erst später stießen Kriminaltechniker auf die geheimen Einzeichnungen, als sie die Pläne Stück für Stück auf Fingerabdrücke untersuchten. Die RAF-Späher hatten ihre Eintragungen so geschickt ins Gesamtbild gefügt, dass sie auf den ersten Blick wie normale kartografische Zeichen aussahen und nicht zu erkennen waren. Zum Beispiel Fluchtwege als Buslinien, günstige Anschlagsorte wie Ampeln. Bei ihrer Tagung in Wiesbaden wussten die Terrorismusexperten vor allem eins, dass sie fast nichts wissen.
Im Rahmen einer Stadtrundfahrt am 16.10.1990 stärkten sich ca. 100 Leute in der Kantine von Gruner und Jahr.
Wir fordern den vollständigen Abdruck unserer Erklärung. Wir haben das verdammte Recht dazu, weil wir uns diese bodenlose Schweinerei des Stern nicht gefallen lassen wollen und auch nicht können. Unser Go-In und Bleib-Drin-Biss wollen wir ganz ruhig und freundlich gegenüber allen, die unter diesem miesen Arbeitgeber arbeiten wollen und müssen, durchführen. Wir wollen keine militante Auseinandersetzung mit niemandem hier. Unser Anliegen ist es, dieselben Menschen, die die Lügen und den Dreck über uns lesen mussten, auf diesem Wege zu erreichen, damit alle die Wahrheit und Wirklichkeit über uns authentisch erfahren können. Für uns steht unser Lebenszusammenhang auf dem Spiel. Und die Hafenstraße ist ein selbstbestimmter Lebenszusammenhang, von unten für unten. Und einer gegen die Bestimmung von dem Lebensersatz hier in diesem Land, von denen da oben, von denen, die in den Chefetagen, Aufsichtsräten, Vorständen, Bunkern und Gerichten sitzen und in Verlagen, Banken, Industrien, Kasernen und abhörsicheren Geheimdienstkellern hocken und darüber brüten, mit welchen Mitteln und welche Gewalt sie uns niedermachen können. Und zwar so, dass keine Spur davon übrig bleibt, dass wir unser Leben in den Häusern am Hafen seit 10 Jahren immer wieder erkämpft haben.
Ausgangspunkt des ganzen Lügenbildes ist die erlogene RAF-Mitgliedschaft von zweien von uns, Kalle und Cora, und von Ute Latke und Holger Deilke aus Detmold. Für den 15.05.90 ordnete die Bundesanwaltschaft eine Razzia gegen unsere Häuser an. Vorgebliches Ziel, Fahndung nach den angeblichen RAF-Mitgliedern Karl-Heinz Gerum und Corinna Kammermeier. Durchsuchung der Wohnungen von 11 angeblich nahen Freunden, so zusammengestellt, dass sie in jedes unserer Häuser rein konnten. 4 Monate später bringt der vom Verfassungsschutz und oder BKA gefütterte ehemalige Springer-Polizeireporter Osterkorn über den Stern, das BKA hätte bei der Razzia Mordpläne gegen Kohl und andere Repräsentanten von Staat und Rüstungsindustrie gefunden. Stadtpläne, in deren Wohnorte Standorte für Sprengfallen und Fluchtrouten eingezeichnet wären. Welche von uns hätten Ziele ausgespäht, die RAF dann angreifen wolle? Heute sagt Lochte vom Hamburger Verfassungsschutz selber, dass es uns im Mai gar nicht Ziel der Razzia war, Cora und Kalle hier zu finden. Ziel war, Material abzuschleppen, um damit hinterher in Ruhe Beweise zu erstellen. Sie hatten von Anfang an vor, gegen bestimmte Leute etwas zu finden. Über einen Tisch mit Elektromaterialien, Lötkolben und so weiter, der bei einem von uns steht, sagten die Konstrukteure des BKA zum Beispiel, daraus bastel ich dir alles. So hat das BKA aus einem Regal mit einer Stadtplansammlung die Hälfte davon, ca. 50 Stück, mitgenommen. Nur in diesem einen Zimmer haben sie sich überhaupt für Stadtpläne interessiert. In anderen Zimmern haben sie liegen lassen. Die Stadtpläne stammen aus aufgebrochenen Autos. Wir wissen nicht, wie die Markierungen, wenn es sie überhaupt gibt, in die Stadtpläne gekommen sind. Sie können uns die Autos selbst vor die Tür gestellt haben, weil sie wissen, dass hier Autos aufgebrochen werden. Die Autobesitzer können da die Markierungen reingemalt haben oder der Staatsschutz selber. Wir wissen aber, dass BKA und Geheimdienste solche Methoden drauf haben. Siehe Zeller Loch.
Von uns hat jedenfalls niemand in den Stadtplänen rumgemalt. Wir leben hier seit inzwischen fast 10 Jahren und wir haben hier jede Menge dran gearbeitet, so gut wie alles hier selber gemacht. Von den vom Senat zugesagten Sanierungsgeldern haben wir kaum eine Mark gesehen. Der Senat hat die Häuser zu Spekulationszwecken verrotten lassen, vom Bullen mutwillig zerstören lassen und sogar mit Polizeigewalt unsere Arbeiten zu verhindern versucht. Die Häuser sind unsere, gegen den Senat durchgesetzt, und der und seine Hafenrand GmbH haben hier überhaupt nichts zu melden. Wir mussten von Anfang an immer wieder um unser Leben hier kämpfen, unsere Interessen gegen den Räumungswillen des Senats durchsetzen, und wir merken erst recht in solchen Situationen wie jetzt, wo die Walze auf uns zurollt, dass wir was Richtigem auf der Spur sind. Natürlich leben wir hier auf keiner Insel, haben mit Problemen wie Geldbeschaffung, Alkohol, Junk und allen möglichen Schattierungen von Konsum zu kämpfen. Auch wenn wir mit allen unseren Widersprüchen nicht immer konstruktiv umgehen und immer wieder gegen Konkurrenz, Ignoranz und Scheißegal zu kämpfen haben, uns und anderen gegenüber, wären wir nicht weit gekommen, wenn wir bei Ab- und Ausgrenzung stehen geblieben wären. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Probleme und Widersprüche selbst regeln können, auch wenn das langwierige und oft anstrengende Auseinandersetzungen bedeutet. Uns geht es um die Menschen, die Möglichkeit für jede und jeden, sich verändern zu können, und nicht um Störfaktoren, die zu beseitigen sind mit Polizeihundertschaften, Zwangsentzug, Räumungsklagen, Psychiatrie und Knast. Es geht um ein Leben ohne Angst, Schuld und Strafe.
Offenbar sehen nicht alle Leute Lichter, die die Dunkelheit durchbrechen. Die Bäuche aus der Chefetage des Sterns brachten es jedenfalls nicht über sich, vor den Augen ihrer essenden Angestellten mit den Besetzerinnen und Besetzern zu sprechen. Es ging hin und her, mit und ohne Delegierte, ins Foyer, Trepp auf, Trepp ab. Trotz aller Diskussion konnten es die gewissenhaften journalismusbetreibenden rosa Schlipsträger nicht verantworten, die Hafenstraßenerklärung vollständig abzudrucken. Dabei hat jede Ausgabe des Sterns doch 300 Seiten. Stattdessen erklärten sich die Herren bereit, entweder die Erklärung auszugsweise auf der Leserbriefseite abzudrucken oder eine neue Story über die Hafenstraße zu veröffentlichen. Was dabei herauskommt, wenn diese Profis eine Story schreiben, ist bekannt. Daher nahmen die Besetzerinnen und Besetzer das kleinere Übel auf sich. Abtransport und erkennungsdienstliche Behandlung durch die Bullen, die die Profis in Windeseile gerufen hatten.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play.
Du näherst dich dem Ende der A-Seite. Spul jetzt bitte deine Kassette vor und dreh sie um. Dann geht es weiter. November 1990. Massig Bullenfahrzeuge werden auf der A7 Richtung Hamburg gesehen. Kommen sie, um die Hafenstraße zu räumen?
Ganz praktisch ist das so gewesen, dass Gerüchte aus verschiedenen Städten bei uns angekommen sind, dass jeweilige SEKs auf dem Weg zu uns wären, und zwar unabhängig voneinander. Deswegen haben wir das mal wieder ziemlich ernst genommen. Ernst genommen heißt irgendwie alle Leute zusammengetrommelt zum Plenum, weil zum Beispiel ich bin einer von den elf Leuten, auf die Hausdurchsuchungen damals gelaufen sind. Weil es mir natürlich schon so ging, dass ich gedacht habe, ja, ich habe keine Lust drauf, oder ich finde es sogar richtig scheiße, festgenommen zu werden, hier aus einer Situation raus, wo ganz viel unklar ist, also wo überhaupt nicht mehr richtig, also wo es total schwierig ist, wirklich was mitzumachen, und wo ich auch weiß, ich komme da alleine nicht mit klar, ich komme da auch im kleinen Zusammenhang nicht mit klar, sondern wenn, dann können wir an der Situation politisch nur in einem größeren Zusammenhang was drehen. Größerer Zusammenhang heißt eben für mich auch erstmal Hafenstraße, also auch Plenum und die anderen, die auch nicht zum Plenum gehen bei uns, weil das gibt's auch. Aber das gehört da voll dazu, also das ist da für mich zumindest erstmal keine Trennung. Das war dann so, dass irgendwie nachts um 1:30 noch die Meldung kam, es würden Wannen gesehen worden sein auf der Autobahn. Nachdem wir uns dann hin und her überlegt hatten, ob wir jetzt mit allen Leuten rausgehen aus den Häusern, um zu sagen, weil wir keine Lust drauf hatten, da drin zu sitzen und zu warten, wann kommen sie, und dann läuft das wieder so ab, irgendwie sie kommen, wir können daran faktisch einfach nichts ändern. Und das läuft alles unter so einem Deckmantel der Normalität ab, weil das so öffentlich auch vorbereitet worden ist. Also wenn man die Presse gelesen hat, das Radio gehört hat in letzter Zeit oft, dann ist ja gewesen, ja, Hafenstraße, RAF, das war irgendwie für die meisten Leute oder für die Presse zumindest ein Ding, was eben auch mal wieder Stern gut, also war, wo der seine Rolle drin gespielt hat. Und was auch für uns geheißen hat, irgendwie, dass da sollte eine Situation geschafft werden, wo es nur als so normal erscheint, wenn endlich Leute festgenommen werden. Und das wollten wir nicht einfach so hinnehmen. Es gab dann verschiedene Überlegungen, ob wir jetzt rausgehen und noch zusammen mit möglichst vielen, möglichst allen aus dem Hafen was zusammen machen, um aus einer Situation von der Bewegung rauszugehen, also um es denen noch politisch hier der Bundesanwaltschaft und den Bullen nicht ganz so einfach zu machen, da uns rauszuzerren. Und um eben diesem Bild, dem Bild von Normalität was entgegenzusetzen. Das hat sich nicht ganz durchgesetzt. Wir sind im Moment da auch ziemlich auf eine Art ratlos. Also das eine, was wir machen wollen jetzt, ist, wir machen jetzt hier diese mit an dieser Sendung, überlegen uns auch mehr noch an Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um überhaupt eben diesem ganzen Dreck mal was entgegenzusetzen. Und haben natürlich auch an alle anderen, zum Beispiel hier an Stefan und Olli, also auch Fragen, und an Jens vom Inikreis, auch die Frage, was wir uns denn da zusammen forschen, also was es denn da zusammen geben kann, um dem politisch richtig was entgegenzusetzen, weil das ist klar, eine Situation wie 87 gibt es nicht nochmal.
Ja, es ist ganz sinnvoll, dass ich da anknüpfe. Also die Einschätzung, die Christoph da hat, das war auch so die Einschätzung, die viele von uns hatten, die von Sonntag auf Montag Nacht durch Telefonkette oder Flora in Hafen mobilisiert worden waren. Als ich dann Montagmorgen rausstellte, dass die Bullen noch nicht eingetroffen sind, hatten wir uns gleich zusammengesetzt und überlegt, was wir jetzt in der konkreten Situation am sinnvollsten machen sollten. Bei uns war dann die Einschätzung, auch gerade so wegen der Geschichte am 14.11. in der Mainzer Straße in Berlin, dass militärisch der Hafen zu retten oder zu sichern eben nicht ist, sondern dass das Projekt Hafenstraße längerfristig auch konkret nur politisch durchsetzbar ist. Und für uns war dann klar, dass wir in der Hafenstraße sehr wenig für die Hafenstraße tun können, sondern dass es sinnvollste eben sei, in den Lebenszusammenhängen für uns Hochschule für Wirtschaft und Politik oder Universität eben entsprechend zu mobilisieren. Wir sind dann direkt so an die Uni und an die HWP, hatten für dort nachmittags ein Plenum einberufen und hatten uns dann an der Aktion Verkehrsberuhigung aktiv beteiligt, über die wir dann auch so in Richtung Öffentlichkeitsarbeit eben die Wochen vorher ja nur über so eine Kriegspropaganda oder Kriegsberichterstattung durch die Medien gegeisterte Hausbesetzungsberichterstattung was entgegenzusetzen.
Unsere Grundlage ist die folgende. Trotz der Räumungsversuche durch die Bundesanwaltschaft und des Hamburger Senats sind wir der Überzeugung, dass es eine Lebensperspektive für die Zukunft der Bewohnerinnen der Hafenstraße gibt. Davon gehen wir aus. Unsere weitere Grundlage ist, dass wir unbescheiden sein müssen, dass wir nicht schamhaft sein dürfen, sondern unverschämt. Das heißt, wir werden Forderungen öffentlich machen und auch öffentlich diskutieren in allernächster Zukunft, die derzeit schon in Hamburg verschickt werden und kursieren unter dem Titel Das Ende der Bescheidenheit. Und es gibt ganz grundlegende Sachen, die da drin stehen. Den Pachtvertrag halten wir für politisch gescheitert. Wir sind in der Tat der Meinung, dass das Abrissunternehmen Hafenrand schon seinen politischen Konkurs gezeitigt hat. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass es eine Marginalie wird und auch der wirtschaftliche Konkurs folgt. Es geht also darum, dass die Häuser dem Hamburger Senat und der Firma Hafenrand entrissen werden. Die Bewohner der Hafenstraße sind in dem Pachtvertrag, der ja noch im Streit ist, vor Gerichten verpflichtet worden, sich nicht gegen den Sanierungsplan und gegen den Bebauungsplan St. Pauli 35 zu wehren, der vorsieht, für das Gebiet der Häuser und der jetzigen Freifläche, also ehemalige Bauwagenfläche, eine Flanier- und Konsummeile, Geschäftshäuser, Bürohäuser und zum geringen Teil Wohnhäuser. Wir werden eine Auseinandersetzung darum zu führen haben, dass dieser Bebauungsplan St. Pauli 35 verschwindet, dass es dort an dieser Stelle keine Flaniermeile und Geschäftsmeile gibt. Und wir werden darauf hinweisen in der Öffentlichkeit, dass es der Hamburger Senat ist, der sich wie ein mieser Abrissspekulant hier verhält und bisher sich weigert, rund 3,5 Millionen Mark Instandsetzungsgelder, zu denen er sich ja vertraglich verpflichtet hat, auszuzahlen zur Winterfestmachung der Häuser, zur Sanierung der Häuser. Und das ist der Hamburger Senat, ist der sozusagen, wenn es denn gerade in die Landschaft passt und die Bewohner ihre Häuser selbst renovieren, dann aus der Trickkiste das Argument hervorzaubert, es gehe hier um Befestigung. Wir werden also in diesen Bereichen und in weiteren Bereichen die öffentliche Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Ziel führen, das Selbst